Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
So, vielen Dank.
Vielen Dank.
Wow. So, vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte ganz am Anfang euch begrüßen. Grüße aus der Schweiz, ja, vom Land der Neutralität. Ich grüße auch den Frankfurt Campus und auch Gießen und auch die Online-Community. Hey, ich bin sehr, sehr gerne hier. Ich sage euch warum, weil Kirche hat zu tun mit Menschen, ist eine Familie. Und ich liebe einfach Antoni und Alina und auch die Hermanns-Family. Da gibt es ja mehrere von denen, gell, habe ich gehört sagen, oder? Ich hatte diese Woche das Vorrecht, mit Andreas eine Filmaufnahme zu machen. Und ich habe gestaunt, Andreas ist so wortgewandt. Und sein Hochdeutsch war dann zu mir interessant. Da habe ich gemerkt, mein Hochdeutsch ist immer noch schweizerisch. Aber immerhin, man kann es, wenn man will, verstehen. Wenn nicht, da brauchst du die Übersetzung vom Heiligen Geist. Dann wirst du es auch verstehen. Ich möchte vor allem dem Dream Team Danke sagen, die jede Woche einen krassen Job macht, sei es im Foyer, bei den Kids, bei den Youth, beim Parking, auf der Bühne. Lasst eurem Dream Team mal einen großen Applaus geben. Vielen Dank für das, was ihr macht. Vielen Dank. Heroes. Ich möchte auch dir Danke sagen, Antoni und Alina. Was ich so liebe an euch, ihr seid so geradlinig, so ganz, ganz einfach. Wenn ich ihm nachfolge auf Instagram, dann macht er Spielabende mit seiner Familie, denke ich, das habe ich auch immer gemacht. Spiele, gell, wichtig ist, dass du immer gewinnst. Ja. Genau, und wenn du nicht gewonnen hast, hast du gewonnen. Genau. Nein, ich finde einfach deine Ehrlichkeit, deine simple Art und Weise, wie du Familie lebst, den Glauben lebst, gewaltig. Ihr seid wirklich ein Vorbild, auch wie ihr die Transition gemacht habt vom Andreas dann in die neue Leiterschaft. Das ist gar nicht so einfach und ich staune, ich lerne, weil ihr wirklich da ein Vorbild seid für viele Gemeinden, die das nicht ganz so gut hinbringen. Und ich bin gespannt, dass ihr auch da eine Botschaft haben werdet, oder? So, wirklich. So, Antoni hat mir gefragt, ob ich mich da in die Serie einklinken kann. Mache ich natürlich sehr, sehr gerne, weil ich habe ihm den Tipp gegeben von dieser Serie, genau. Und ich möchte heute darüber sprechen, oder ich werde darüber sprechen, dass Gott ist treu. Gottes Treue wird niemals ein Ende haben. Und zwar, ich bin ja katholisch aufgewachsen, da wird das Abendmahl dir gegeben vom Pastor und dann die Hostie, die klebt auf der Zunge, die geht fast nicht mehr weg, oder? Der Wein darf nur der Pastor trinken, und das ist natürlich total kacke, oder? Der beste Teil. Und ich habe das Abendmahl so erlebt, dann bin ich zum Glauben gekommen in einer Freikirche und habe gemerkt, ah, die leben das Abendmahl ganz, ganz anders. Und dann gibt es so eine Stelle, das habe ich immer überlesen und ich glaube, das geht den meisten so. Und ich nehme euch ganz mit in diesem Bibeltext vom Abendmahl, wo Jesus nahm den Kelch, da steht in 1. Korinther 11, Vers 25. Es hat eine grammatikalische, interessante Sache drin. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft er daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und ich habe gemerkt, es gibt ein Wort, das ist ein neuer Bund. Also Jesus macht einen Bund mit uns, aber etwas Neues, oder? Das Neue ist immer gut, oder? Und es hat zu tun mit dem Blut. Und es hat auch zu tun, wenn du das Bild anschaust von Jesus, hängt am Kreuz. Und ich weiß, dieses Bild, ich werde es nicht lange eingeblendet haben, ist schrecklich, oder? Und man sieht Blut überall und hat seinen Körper, sein Leben gegeben für dich und mich. Und Jesus sagt an diesem Kreuz, das ist ein neuer Bund in meinem Blut. Und das hört man so und denkt, was hat das für eine Bedeutung? Ich habe dann gegoogelt, weil ich ein Schweizer bin. Wir sind neugierig, weil wir wollen immer wissen, stimmt das wirklich, oder? Und der Blutsbund ist etwas, das kommt im Alten wie im Neuen Testament andauernd vor. Zum Beispiel Gott hat mit Abraham einen Blutsbund gemacht, den Abraham mit dem Abimelech, der Jakob mit dem Laban, der David mit dem Jonathan, Gott mit Israel. Und Jesus macht mit dir und mir einen Blutsbund. Das bedeutet, es hat auch für uns ganz konkrete Bedeutung. Von woher kommt der Blutsbund aus dem Alten Testament von Abraham? Und zwar, man hat ein Tier genommen und hat es in zwei Teile zerteilt. Und dann ist man durch das Tier hindurchgegangen und hat so einen Bund geschlossen. Wer von euch hat so schon mal geheiratet? Nein, niemand, genau, es muss ja lebendig sein. Wenn wir über Bünde sprechen, ist der Blutsbund etwas, wo ich bei uns in der Church gebetet habe und Leute gesagt, was soll das? Ich kann mit dem nichts anfangen. Weil was wir kennen, ist ein Hochzeitsbund. Ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Frau und mir. Ja, das wollte ich hören. Ja, man sieht der Beauty and the Beast. Ich sage nicht, wer ist was, aber wir haben geheiratet vor 33 Jahren. Ich habe so einen großen Ring und das hat mit dem zu tun, weil ich sehe einfach gut aus. Nein, das hat auch jemand gemacht in der Church. So, das ist der Bund, den wir kennen in der Hochzeit. Wir sagen, in guten Tagen werde ich dich lieben, aber auch in sehr guten Tagen, oder? Nein, das heißt auch in schlechten Tagen. So, es ist ein Bund, den man eingeht für immer, ein und ewig für immer, in dem Sinne. Und du kannst das gleiche Bild nehmen für den Blutsbund. Und ich mache euch ganz einfach in 5 Schritte, was es bedeutet, wenn Jesus mit dir und mir einen Blutsbund macht. Und ich kann dir eins sagen, du wirst heute verändert nach Hause gehen. Du wirst eines merken, dass Gott ist gut und Gott ist treu und Gott ist gerecht. Du wirst merken, wenn Gott einmal Ja sagt, dann zieht Gott sein Ja nie mehr weg von uns. Und das ist absolut grandios. Ich habe die Möglichkeit, Gott habe ich eingeladen, ist heute hier, er hatte gerade Zeit. So, da ist Gott. Applaus, Gott. Applaus. So, und ich bin Abraham, und ich bekomme ein Gefängniskleid. Ich erkläre euch dann ganz kurz, warum. Den Blutsbund, den Abraham mit Gott machte im Alten Testament. Kannst du mir noch die Knöpfe zumachen, Gott, wenn er schon mal da ist? Genau, so schön. Wow. So, also Gott macht einen Bund mit dem Abraham. Und das sind 5 Schritte, und das kannst du heute merken, weil es sind 5 krasse Schritte. Der erste Punkt, das man gemacht hat in einer Partnerschaft, wenn man einen Bund gemacht hatte, das ist Gott. Er hat alle Farben und der Regenbogen gehört auch Gott. Er klaue nicht, was Gott gehört, ist ein bisschen peinlich. Wenn die flacken, dann flacken für Gott. War ein Insider. So, Gott ist alles, Gott kann alles. Gott hat noch nie gesündigt, es gibt keinen Tod, keine Ungerechtigkeit. Gott ist noch nie die Finanzen ausgegangen, hat keine Ölkrise, keine Wirtschaftskrise, keine Inflationskrise. All das hat Gott nicht, sondern Gott ist alles, hat alles, kann alles und steht für alles. Habt ihr das Bild? Wichtig. Allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Oh, wie stark der Gott. Lach ist der stark. So, ich bin Abraham. Ich habe ein Gefängniskleid an, ganz bewusst, weil niemand von uns ist perfekt. Abraham war nicht perfekt. Er war nicht perfekt. Und das heißt, wir alle haben unsere Themen, oder? Und das Erste, was man macht in einem Blutsbund, war gewesen, man hat die Kleider getäuscht. Das hat bedeutet, was ich habe, das gebe ich dir. Und von nun an hat man gesagt, Gott, du siehst, hier ist mein Haus, mein Fahrrad, meine 3 Hunde, meine Katze. Alles, was ich habe, Gott, gebe ich dir. Und schau mal, wie Gott lacht. Überhaupt kein Upgrade für ihn, das ist ein Downgrade, oder? Und dann geschieht was Interessantes. Gott nimmt den Mantel und zieht ihn Abraham an. Und das bedeutet, dass ich bin gekleidet mit allem, was der Himmel hat. Wir warten nicht mehr auf den Himmel. Der Himmel ist in uns, hat in unserem Leben angefangen. Amen. Das bedeutet, der Reichtum Gottes ist in uns, in allen Facetten. Und ich kann dir eins sagen, wenn du das weißt, läufst du ganz anders drum durch Downtown Wiesbaden. Weil du bist ein bisschen in Gott bewusst, hey, wow, ich habe etwas, was du nicht hast, ich trage das. Denn Reichtum Gottes bedeutet, Gott ist dein Versorger, Gott ist dein Richter, Gott kann alle Dinge machen, wenn du glaubst, dass du diesen Mantel trägst. Mein Sohn hat geheiratet in der Corona-Pandemie, eine Deutsche aus Schwaben, eine Schwäbin. Schwabenland hat Vorteile, die wissen, wie man spart, oder? Die hat natürlich die Franzen mitgebracht, oder? Und jetzt bin ich auch ein bisschen deutsch, oder? Jetzt gehöre ich auch zu euch. Amen, oder? Amen? Ja, hallo. So. Und dann hat mein Sohn gesagt, Vater, ich ziehe nicht in eine Mietwohnung. Ich kaufe mir eine Wohnung. Und ich habe gesagt, du hast gar keine Finanzen. Na Vater, wie oft hast du geprägt den Blutsbund? Ich habe zugehört, du hast einen Mantel getragen mit all den Formen. Und ich weiß, dass Gott ist mein Versorger und ist Gott an meiner Seite, gelingt mir alles. Und ich fing an zu schwitzen. Weil ich habe gedacht, meine Fresse, der muss mal lernen. Man lernt in den jungen Kindern, zuerst arbeitet man, dann spart man Geld, dann kauft man ein Haus, wenn du ein Wunder hast. Dann haben sie gesagt, nein, Vater, so geht es nicht. Ich glaube, auch ohne Finanzen, Gott gibt mir eine Wohnung irgendwie. Und ich habe gedacht, meine Güte, soll das gehen? Um eine lange Preaching kurz zu machen, meine Schwiegermutter hatte ein Haus, ein altes Haus vom Großvater. Das Dach ging kaputt und fing an, Wasser reinzutropfen. Und sie hat gesagt, ich flicke dieses alte Scheißhaus nicht mehr. Ich verkaufe es. Und sie war richtig wütend und hat das Haus einfach verkauft. Dann sagte sie, ich brauche keine Finanzen mehr, ich bin schon alt. Und hat all die Hunderttausende von Euros meiner Frau überwiesen. Auf das Schweizer Bankkonto. Und dann sagt mein Sohn, Vater, siehst du, die Finanzen sind da. Und sage ich, Sohn, es ist nicht dein Geld. Und sagt er, aber wenn ihr stirbt, gehört das Erbe sowieso mir. Er hat gesagt, wir leben noch immer. Außer du erschlägst uns. So, und dann, lange kurz zu machen, ich war am Gottesdienst 2 Wochen später in der ersten Reihe, Gott spricht während der Worship zu mir. So gewusst, dass in der Gegenwart Gottes Gott immer spricht. Und ich höre, wie Gott sagt, wir wohnen in einem Apartment mit 110 Wohnungen, schreib ein E-Mail an alle Mitbewohner, ob irgendjemand die Wohnung verkaufen möchte. Da war eine Frau, keine Christin, hat gesagt, ich möchte die Wohnung verkaufen, jetzt, sofort, pronto. Weil das Problem war gewesen, die haben geheiratet, Flitterwochen gemacht, nach 2 Tagen kamen zurück und haben bei uns gewohnt. Das ist nicht gut. Weil du willst ja nicht hören, was sie machen und umgekehrt auch nicht, oder? So, und ich habe mir gesagt, Gott, so schnell wie möglich da raus aus unserer Wohnung, oder? Und dann kam er zu dieser Frau und du musst wissen, die Hauspreise haben sich verdoppelt in der Schweiz, verdoppelt. Und wir kamen hin, ich habe gewusst, mit diesen paar hundert Euro können wir die Wohnung nicht kaufen. Und dann sagt die Frau, ist keine Christin, ich werde euch die Wohnung zum gleichen Preis verkaufen, wie ich sie gekauft habe. Und ich denke, raucht die etwas? Und ich sage zu ihr, liebe Frau, ihre Wohnung hat sich verdoppelt. Und dann macht meine Frau so, hör auf! Und ich habe gesagt, nee, es tut mir mega leid. Also ich möchte Ihnen sagen, die Wohnung hat sich verdoppelt. Sagt sie, ja, ich bin nicht doof, das sagt mein Banker auch. Aber als ich dieses junge Ehepaar gesehen habe, habe ich gedacht, ich war auch mal jung. Und ich habe mich entschieden, die Wohnung zum gleichen Preis zu verkaufen, wo ich es gekauft habe. Und dann habe ich unterschrieben und habe gedacht, die Frau hat uns jetzt 600.000 Euro einfach geschenkt, wenn ich das Haus heute verkaufen würde. Dann zog unser Sohn endlich in die Wohnung. Dann habe ich ihn gefragt, du sag einmal, was hast du eigentlich gemacht in dem Bezug zu diesem Wunder? Die Finanzen hat deine Mutter gebracht und ich habe das E-Mail rausgelassen. Was hast denn du gemacht? Und er hat gesagt, ich war die Person, die geglaubt habe. So, wieso erzähle ich euch diese Geschichte? Weil oft hören wir auf zu glauben, dass Gott Wunder vollbringt. Hör nicht auf zu glauben. Ich kann dir eines sagen, Gott kommt nicht zu früh. Das ist so eine Eigenschaft Gottes, habe ich auch schon mit ihm diskutiert. Er will sich nicht ändern. Meistens kommt Gott fast für uns zu spät, aber Gott kommt genau am richtigen Moment zum richtigen Zeitpunkt, weil du trägst diesen Mantel Gottes. Gott heißt, das Reich Gottes ist nicht irgendwo, es wohnt tief in mir drin. Das zweite Element, man hat für sich gekämpft, man hatte hier Waffen. Ich habe jetzt keine mitgebracht, ich bin ein Schweizer, wir sind neutral, oder? Wir wollen nicht kämpfen, wir lassen andere kämpfen, wir kämpfen nicht. So, und das hat bedeutet, dass ich kämpfe für dich. Christseins bedeutet, ich kämpfe für die Sache Gottes. Wenn Menschen den Namen Gottes runtermachen, dann stehe ich auf und sage, weißt du was, jetzt musst du aufhören. Du kannst nicht meinen Gott so beleidigen, weil du kannst deine Großmutter beleidigen, das verstehe ich, aber nicht meinen Gott. Wir stehen für die Werte Gottes ein. Ich kämpfe für die Werte Gottes und Gott beginnt für mich zu kämpfen. Weißt du, was bedeutet? Dieser Gott im Himmel ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Und es gibt ein paar Eigenschaften. Gott hat noch nie, du kannst die ganze Bibel aufmachen, ich finde es mega spektakulär, es gibt nicht eine klitzekleine Geschichte in der Bibel, wo Gott sagt, oh sorry, heute habe ich verloren. Ich weiß auch nicht, was geschehen ist. In jeder Geschichte in der Bibel, Gott gewinnt. Immer. Das bedeutet, dein Zwischenresultat, wie du lebst, mag eine Tragödie sein, aber denk an Fußball, wir kennen das Endresultat. Wir gehören zur Gewinnerseite, zu diesem Gott im Himmel, weil er gewinnt immer. Und Gott sagt nicht, oh, es tut mir mega leid, ich hatte Kopfschmerzen, einen langen Revival-Sonntag und ich habe vergessen, meinen Red Bull zu nehmen. Gott hat nie ein Hangover, braucht nie einen Red Bull, sondern wenn Gott kämpft, dann gewinnt Gott immer. Weißt du, wenn Gott für dich kämpft, weißt du, wenn Gott für dich kämpft, dann gewinnst du. Noch niemand hat gegen Gott gewonnen. Ich habe einen Geschäftsmann, wir hatten einen Deal gemacht und hat das mega böse gemeint. Und ich habe zu ihm gesagt, du hast ein Problem. Du kämpfst gegen die Sache Gottes an. Und ich möchte dir eines sagen, in allem Respekt, du kannst nicht gewinnen. Sorry. Und er hat nicht gewonnen. Du kannst gegen Gott nicht gewinnen. Mach diesen Kampf nicht. Weißt du, wir kämpfen? Wir bringen Gott voran und sagen, this is how I fight my battles. Kennst du diesen Song? This is how I fight my battles. Und du schaust raus und sagst, hey, ich habe keine Chance. Oh, meine Fresse, keine Chance. Weil er gewinnt und dann machst du so wieder raus zurück. This is how I fight my battles. So, ich sage dir heute, wenn du in einem Kampf bist, sei es in deiner Firma, wenn du das Gefühl hast, du kommst zu kurz, dann vertraue darauf, dass Gott kämpft. Und wenn Gott kämpft, kämpft er präzise wie ein Chirurg mit einem Skalpell, einem wunderbaren Schnitt. Und du denkst, wow, das hätte ich niemals hingekriegt. Das Dritte beim Bund war gewesen, man hat eine Partnerschaft gemacht. Und jetzt wird das hochinteressant. Man hat sich Rücken zu Rücken begrüßt, Arschbacke an Arschbacke. Also ich bin jetzt Abraham, das ist Gott. Meine Güte, ist das gut. So wackelig, so kuschelig. So, und dann hat man eine 8 gemacht. Und die Zahl 8 bedeutet einen Neuanfang. Die Zahl 8 bedeutet eine Auferstehung. Alles, was tot ist, was in deinem Leben, was zerbrochen ist, wird Gott wiederherstellen. Und in der Mitte war dieses Tier, hier ein Teil und in der Mitte war ein Loch. Und dann hat man eine 8 gemacht. Denke dran, man hat Rücken zu Rücken angefangen. Dann hat man die 8 gemacht, das Symbol. Es gibt einen Neuanfang, es gibt die Auferstehung. In der Mitte, Shalom, Chaverin. Genau, hat man sich begrüßt. Und dann hat man geendet, Angesicht zu Angesicht. Man hat sich in die Augen geschaut. Und die Botschaft war gewesen, wenn einer von uns den Deal nicht einhält, wenn einer von uns untreu ist, siehst du dieses Tier? Lebt es noch? Nee, scheiße tot. Wenn du Gott versagst, dann muss ich dich töten. Das war der Deal. Aber Gott sagte, Abraham, wenn du verkackst, muss ich dich töten. Und jetzt stell dir mal vor, war Gott nervös? Nee, der war voll tiefenentspannt. Weißt du wieso? Weil Gott ist der Gleiche. Gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Gott wird sich niemals verändern. Ein Ja ist ein Ja, ein Ja ist ein Ja, ein Ja ist ein Ja, ein A ist ein Ja, ein Ja ist ein Ja, ein Ja ist ein Ja, weil ein Ja ist ein Ja, ein Ja ist ein Ja. Habt ihr verstanden, das Ja? Muss ich wiederholen? Nee. Das Problem in der Geschichte war Abraham. Die Gnade Gottes in diesem Bund ist crazy. Weil Gott wusste, wenn ich diesen Bund mache, er verkackt es nicht. Aber er dachte, Abraham, da war schon Adam und Eva nicht gut rausgekommen. Abraham, Und es gibt eine Stelle, die habe ich lange nicht verstanden. Und das hat zu tun mit diesem Blutsbund. Da heißt es nämlich in 1. Mose 15, Vers 12, beim Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche Angst überkam ihn und dunkle Vorahnung beunruhigte ihn sehr. Und das geschieht in diesem Moment vom Bund. Gott nimmt ihn und bringt ihn zum Schlafen und sagt, Abraham, du bist ein Problem beim Bund. Ich nehme dich raus. Wenn du es verkackst, muss ich umbringen. Das macht keinen Sinn, dann muss ich alle umbringen. Und Gott machte den Bund alleine. Und das geht. Gott machte die 8 alleine. Und das geht eigentlich gar nicht. Aber Gott hat gesagt, doch, bei mir geht alles. Und Gott macht diesen Bund alleine. Und du und ich sind in einen tiefen Schlaf der Gnade eingewickelt. Und ich möchte dich bitten, dieses Bild einzuprägen. Weil oft haben Christen das Gefühl, ich kann mein Heil verlieren. Ich habe so viel verbockt und ich habe so viel verkackt. Ich kann die Freundschaft von Gott verlieren. Kannst du nicht. Du warst am Schlafen. Der Bund ist sowas von einseitig. Gott sagt, ich bin nicht so wie ihr. Wenn ich mal Ja sage, ziehe ich das durch. Auch wenn und trotz und du magst noch so blöd tun, ich ziehe es durch wie einfach stur. Du. Und da bin ich in der Gnade Gottes. Gnade Gottes bedeutet, ich habe es nicht verdient. Es ist total unlogisch. Es übersteigt meinen Verstand. Und du bist einfach ein anderes Level. Und diese Position ist mega wichtig. Und sag dir, warum? Vor ein paar Jahren kam bei uns eine Frau in unsere Gemeinde, Church. Eine junge Church, junge Frau. Ich muss immer lachen, wenn ich Geschichte erzähle. Ich muss zuerst lachen. Und sie fragte mich in vollem Ernst, ich suche eine perfekte Kirche. Seid ihr perfekt? Ich musste so lachen. Dann habe ich gesagt, ja, wir waren perfekt, bis du kamst. Ich sage dir, die Frau war stinkebeleidigt. Und ich habe gesagt, ich sage nur die Wahrheit. Schau dich mal an, habe ich zu ihr gesagt. Und fand sie gar nicht mehr lustig. Gesagt, schau dich mal an, du bist sowas von nicht perfekt. Dann habe ich gesagt, hast du das Gefühl, es gibt eine perfekte Church? Kirche ist kein Museum von Heiligen. Wir sind ein Spital, wo Gott zusammenflickt und repariert. Ich habe gesagt, wir alle sind nicht perfekt. Abraham war nicht perfekt. Das ist eine unperfekte Church. Aber wir kommen zusammen, weil der ist perfekt. Und er heilt und er vergibt und er widerstellt. Er ist perfekt. So, meine Güte, wie oft hole ich von Leuten, ich bin enttäuscht von Christen. Oh, wow. Also, das doofste Satz, den du sagen kannst, du wirst immer von Menschen verletzt. Und wenn du von Menschen nicht verletzt hast, dann wirst du vom Teufel am allermeisten verletzt. Du wirst immer verletzt im Leben, außer du bleibst alleine, dann bist du verletzt von dir selber, weil es ist total langweilig. Also, wir kommen zusammen, weil Gott ist perfekt. Unterstreich das in deinem Buch. Gott ist perfekt. Das Dritte, was sie dann gemacht haben, sie haben den rechten Arm erhebt und haben Blut gemischt. Also man hat so einen Cut gemacht. Ich mache jetzt das nicht live, weil das tut ihm nicht gut. Dann wird er noch bleicher da. So. Cut. Und das war mega, mega wichtig. Und dann nahm man dieses Blut und hat einen Blutspunkt gemacht. Also das heißt, mein Blut, das Blut von Abraham, fließt jetzt in das Blut von Gott. Und Gott hat gesagt, wie ist das? Und das Blut Gottes fließt durch meine Adern. Und das bedeutet, ab nun an wohnt Jesus Christus in voller Fülle in mir. Christus hat in mir was Neues angefangen. Und dann haben die Leute die Narbe gesehen. Und diese Narbe ist much entscheidend. Wenn der Teufel dich angreift, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Leben, kannst du sagen, Teufel, du bist total naiv, du bist total blind. Hast du nicht die Narbe gesehen? Das ist die Narbe vom Blut von Jesus Christus. Und du sagst, Teufel, nicht heute. Du sagst, oh Teufel, ich habe vergessen zu sagen, auch nicht morgen, habe ich auch keine Zeit. Teufel, nie. Teufel, Satan, geh hinter mich. Und diese Narbe bedeutet, wir sind Söhne und Töchter von diesem heiligen Gott im Himmel. Wir heben unsere Hand und sagen, wenn ich schwach bin, ist er stark in mir. Die Fülle und die Gunst und die Gnade und die Güte und Barmherzigkeit, alles wird fließen, mein Leben lang, weil er wohnt in mir. Amen. Er wohnt in mir. So, ich verabschiede mich von Gott. Braucht es eine Pause? Danke. Ich lese den Bibeltext vor. Der steht in Hebräer Kapitel 9, Vers 19 bis 18 und 22. Und das ist sehr, sehr wichtig. So wurde auch schon der alte Bund erst rechtskräftig, nachdem er mit Blut besiegelt war. Ohne Blut gab es den Bund, war nicht rechtskräftig. Und jetzt möchte ich ganz kurz eine Box aufmachen. Ich weiß, ein heißes Thema. Normalerweise, wenn du Sex hast mit einer Frau an der Hochzeitsnacht, durchstoßt du das Jungfernhäutchen. Hast du ihm schon gedacht, was brauchst du das? Und die Frau blutet. Das hat Gott so eingebaut, das ist ein Blutsbund. Du machst mit dem einen Blutsbund mit dem Ehepartner oder umgekehrt. Dieses Blut besiegelt den Bund, den Gott mit euch beschlossen hat. Du merkst, Blut ist im Körper überall vorhanden und das bedeutet, dann habe ich eine Freundschaft mit diesem Gott im Himmel. Dann, das Nächste, man hat den Namen geändert. Und ich liebe das, dass Gott unseren Namen ändert. Ich bin nicht mehr Leo, der Sünder, Antonio, der Sünder. Sünde bedeutet, du hast bei den Römern, hattest du ein Ziel. Und wenn du mit dem Pfeilbogen das Ziel nicht getüpft hast, hat der Sklave gerufen, Sünde. Mit anderen Worten, du hast es total verkackt. Und Sünde bedeutet, du hast das Ziel verfehlt. An dem Tag, wo du Jesus in dein Leben einlädst, bist du kein Sünder und keine Sünde mehr. Wir sind Söhne und Töchter von einem liebenden Gott, aber liebender Vater. Wenn du einen Vater hast, weißt du, der Vater sorgt um uns wie seine Kinder. Und das bedeutet, wir Christen machen noch Fehler. Aber Fehler ist nicht das Gleiche wie Sünde. Und oft verwechseln wir das. Gott hat den Namen von Abraham, ich habe das aufgeschrieben, geändert, von erhabener Vater in Vater von extrem vielen. Und ich glaube an Multiplikation, dass Gott ist ein Gott der Multiplikation in unserem Leben. Und dann ist man hingesessen und hat Brot und Wein getrunken. Und das steht symbolisch für das Abendmahl. Das Abendmahl in meinen Augen ist ein gemeinsames Mahl. Man erinnert sich daran, ich lebe in dir und du lebst in mir. Und ich werde ganz kurz ausholen, warum ist das Mahl am Ende so wichtig gewesen? Weil man hat sich erinnert beim Abendmahl, hey, ganz am Anfang haben wir die Kleider getauscht. Mag ich mich erinnern? Die Waffen, wir haben für uns gekämpft, aber jetzt kämpfen wir für uns gegenseitig. Und dann haben wir einen Bund gemacht, oh, es war ein bisschen einseitig, sorry, ich habe geschlafen. Aber dann haben wir dieses Blut gecuttet und dann haben wir den Namen geändert und du musst wissen, ab nun an sind wir in einer Partnerschaft. Und warum ist dieses Abendmahl so mega wichtig? Psalm 23 heißt es. Und Gott deckt einen Tisch im Angesicht meiner Freunde. Nein, es heißt Freunde. Heißt es nicht Freunde? Ja, aber so beten wir. Gott nimmt alle Feinde weg, nur noch Freunde. Nein, ja, Feinde. Und ich habe sogar gesagt, nimm doch diese scheiß Feinde weg. Oder? Also ich bete, Gott, nimm die Feinde weg. Gott, nimm meine Umstände weg. Und Gott sagt, nein, nein, nein. Ich sitze mit dir am Tisch. Der Blutsbund hat eine Challenge. Ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß, wie es mir geht. Ich bin so oft beschäftigt in meinen Gedanken. Und dann habe ich ein Problem mit dem und mit der, mit das und hin und her. Und dann habe ich vergessen, dass Jesus an meinem Tisch sitzt. Weißt du, was bedeutet, wenn Jesus an deinem Tisch sitzt? Er ist der Könige der Könige. Er sprach ein Wort und Himmel und Erde wurde und der Rest ist made in China. Wenn der Gott an deinem Tisch ist, kann Gott ein Wort sagen und du bist gesund. Ein Wort und du hast Hoffnung. Ein Wort und du siehst die Lösung. Was wir oft vergessen, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und das heißt, und wenn ich durch das dunkle Tal gehe, bist du bei mir. Darf ich euch fragen, wer von euch hat ein Schaf zu Hause? Hand hoch. Du hast Schafe. Dann verstehst du mich. Wenn Jesus sagt, ihr seid meine Schafe. Erstens, Schafe sehen nicht so weit. Zweitens, Schafe sind nicht so intelligent. Und Jesus sagt, ihr seid meine Schafe. Ihr seid so doof. Und ihr seid so blind. Hast du gemerkt? Ist gar nicht freundlich. Aber ein Schaf hat so sensible Ohren. Wenn du durch das dunkle Tal gehst, das ist keine Strafe. Weil der einzige Weg von der Frühlingsweide in die Herbstweide ist dieses dunkle Tal. Ist wie die Autobahn nach Frankfurt, gibt es nur einen Weg. Und der einzige Weg ist keine Strafe und Gott sagt, ich bin bei dir. Und man sagt, dass bevor ein Hirte durch das Tal geht, läuft er alleine 5 bis 6 Mal hin und zurück und schaut, sind die Feinde nicht mehr da? Wenn ein Schaf in Panik gerät, kann das gehen. Und ein Hirte weiß, ja, es gibt einen Eingang, dann habe ich gecheckt und es gibt einen Ausgang. Und ich möchte dir eines sagen, wenn du durch ein dunkles Tal gehst, dann denk daran, dieser Hirte ist diesen Weg schon 5 bis 6 Mal gegangen. Und der Hirte sitzt bei dir am Tisch und sagt, hey, es gibt einen Eingang und es gibt einen Ausgang. Und ich bin bei dir. Und die Herbstweide ist ein anderes Level. Und ich möchte dich einladen, nicht zu vergessen, wer an deinem Tisch sitzt. Er gab dir sein Gewand. Er kämpft an deiner Stelle. Er hat den Bund einseitig gemacht. Er hat mir sein Blut gegeben. Er gibt mir einen neuen Namen und er sitzt an meinem Tisch. So als Corona ausbrach, ich möchte ganz kurz da hineingehen, ganz kurz. Ich habe die ersten paar Wochen geschlafen wie eine Omelette, gedreht und gedreht und gedreht und gedreht und hat meine Frau gesagt, ich ertrage das nicht mehr, du bist ja schlimmer als Corona. Jetzt sterbe ich nicht an Corona, jetzt sterbe ich an deiner Unruhe. Und dann habe ich gesagt, was soll ich machen? Dann hat sie gesagt, lass uns das Abendmahl nehmen. Und so haben wir jeden Tag während der Corona-Krise bis heute nehmen das Abendmahl. Weil ich habe so viele Challenges in meinem Leben, auch in meinen Gedanken. Und dann vergesse ich wie diesen Blutsbund und ich vergesse, er hat einen Bund gemacht mit mir. Und ich habe gemerkt, dass das Abendmahl mich in die Position bringt von Sitzen. Weißt du, was Sitzen bedeutet? Sitzen kann nichts machen. Wir wollen immer, wir Schweiz, wir Deutschen wollen immer selber lösen. Wir können auch viel. Aber es gibt Dinge, die kannst du nicht eben machen. Sondern sitz hin. Und das, die Einnahme vom Abendmahl jeden Morgen sage ich, du bist mein Hirte. Ja, ich bin ein bisschen blind. Ein bisschen doof. Sorry. Aber eines habe ich, Jesus, ich höre dich. Und ich will mir das nicht traben lassen vom Teufel, die Lügen, dass du nicht gut bist. Dass ich nicht mehr gesund werde, das kommt nicht in die Frage. Ich war dann im Urlaub in Bali, erster Tag Urlaub. Habe gedacht, war Urlaub, endlich Urlaub. Und dann spricht Gott zu mir und sagt, schreib ein Buch über das Abendmahl. Da habe ich meiner Frau gesagt, Schatz, Urlaub ist vorbei. Wieso? Gott hat gesprochen und gesagt, ich habe ihm gesagt, meine Agenda hast du nicht gelesen, out of office. Dann haben wir in 10 Tagen dieses Abendmahlbuch geschrieben. Das sind 31 Gebete, wenn du das Abendmahl einnimmst, weil ich glaube, dass viele von uns zur Ruhe kommen, wenn du hinsetzt und das Abendmahl nimmst und diesen Blutsbund verstehst, was Jesus für dich getan hat. Ich erinnere mich an eine Geschichte, es ist ein bisschen eine tragische Geschichte. Und zwar bei unserer Kirche, natürlich nicht eure, nur unsere. Ist ein Mann, der hat gesagt, ich möchte mich scheiden lassen von meiner Frau. Und ist ein wohlhabender Mann. Und Scheidung in der Schweiz bedeutet Hälfte, Hälfte. Hälfte geht zur Frau, Hälfte, das ist sehr teuer. Dann habe ich gesagt, das ist mir zu teuer. Aber ich will mich scheiden, aber es ist zu teuer. Dann habe ich gesagt, nimm das Abendmahl für einen Monat. Und er hat das Abendmahl genommen, jeden Tag und ungefähr nach 2 Wochen. Der hat immer so gebetet, Jesus, danke für dein Blut. Ändere meine Frau. Die hat Störungen. So hat er gebetet, ohne Scheiß. Nach ein paar Tagen hat Gott zu ihm gesagt, deine Frau ist nicht das Problem. Du bist das Problem. Der kommt und sagt, hey Leo, Pastor Leo, ich habe gemerkt, ich bin ein Problem. Da habe ich gesagt, das habe ich dir gesagt am Anfang, meine Güte. Aber jetzt habe ich es verstanden. Und nach dem Abendmahl ging zu seiner Frau und hat um Entschuldigung gebetet und sind bis heute ist ihre Ehe wieder aufgeblüht. Und ich kann dir erzählen von Heilungen, die Gott berührt hat, nur aus dem Grund, dass du endlich mal hinsitzt und dir bewusst machst, was du hast und wer du bist in Jesus. Ich habe ein Abendmahl bekommen auf dem Stuhl, so ein Becherlein. So, nimm das mal nach vorne, ich möchte mit euch zusammen das Abendmahl einnehmen. Und das Abendmahl kann man alleine einnehmen, man kann es auch zusammen einnehmen. Wenn du jetzt katholisch aufgewachsen bist, sagst du, wie geht das? Es gibt verschiedene Gedanken vom Abendmahl, aber Abendmahl war immer ein Essen. Man hat das Brot genommen, den Wein genommen, hat sich erinnert, was Gott getan hat. Und ich lade dich ein, ganz kurz einfach das Brot mal zu nehmen, Plastik weg. Und dann halte das Brot einfach so vor dich hin. Und Jesus nahm das Brot, er dankte. Ich lade dich jetzt ein, Gott Danke zu sagen für dein Leben. Alleine, dass du atmest, ist ein Wunder. Gott hat dich geformt und geprägt im Leibe deiner Mutter. Und er hat definitiv keinen Fehler gemacht. Kunstvoll, gebildet, liebevoll, mit Talenten, Fähigkeiten, mit Glauben und Hoffnung. Und wir sagen dir, danke, Schöpfer Gott, für mein einmaliges Leben. Und dann nahm Jesus Brot und er brach es in zwei Stücke. Brich ganz kurz dieses Brot und halt es in den Händen. Und das ist ein Symbol. Was auch immer zerbrochen ist, es kann deine Gesundheit sein, deine Ehe sein, deine Freundschaft sein, dein Beruf sein, dein Calling. Was ist zerbrochen? Und Jesus nahm das Zerbrochene und sagte, in meinen Wunden werde ich euch heilen. Und ich lade dich ein, dieses Brot zu kauen als ein Statement. Jetzt, während du dieses Brot kaust, geschieht Heilung in deiner Ehe, Heilung in deiner Familie, Heilung in der Firma, Heilung in deiner Gemeinde. Ist es. Und du merkst, man muss das Brot kauen. Man kaut die Worte. Man proklamiert die Worte. Man spricht sie aus in die Seele, in den Körper, in den Geist, in Gott der Heilung. Und dann nahm Jesus den Kelch mit Wein. Und er sagt, das ist mein Blut. Das ist ein neuer Bund in meinem Blut. So oft ihr daraus trinkt, verkündigt ihr den Tod von Jesus. Und jetzt trinkt diesen Wein symbolisch als das Blut von Jesus Christus. Und ich liebe es, es läuft so runter, in den Magen runter. Und das ist Vergebung. Alle meine Fehler, alle meine Sünden hast du, Jesus, vergeben. Alles, 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 alles. Was blutrot ist, wird weiß. Was ist wie Scharlach, wird schneeweiß. Und du versenkst meine Sünden in das tiefste Meer. Man kann es nicht mehr nach vorne holen. Und ich möchte dich bitten, atme auch. Atme Vergebung aus. Atme alles aus, was in dir falsch ist. Alle deine Fehler. Alles, was du bereust, so. Ach, wieso bloß? Und atme den Heiligen Geist ein. Und wir sitzen hier an diesem Tisch im Angesicht meiner Feinde. Danke, dass du für mich kämpfst. Danke, dass du für mich einstehst. Danke für den neuen Namen. Danke, dass du Wohnung bezogen hast in mir. Danke für deinen Mantel. Ich werde auch zum Ende auch online und ich werde online und jetzt auch live noch ein Gebet beten. Ich spüre heute, es gibt viele von uns, du hast noch nie dein Leben Jesus anvertraut und du spürst, ich bin so weit weg von Gott. Vielleicht hast du schreckliche Dinge getan und sagst, ich brauche nochmal einen Neuanfang. Vielleicht sagst du, ich habe gesündigt, ich bin lauwarm geworden, ich bin nicht mehr on fire, ich habe die Güte Gottes verloren. Wenn du heute spürst, du hast nicht diese Heilsgewissheit, du sagst, ich möchte heute bewusst mein Leben nochmals in diese Hände Gottes legen. Ich werde ein Gebet beten für alle. Und ich werde dich einladen, auf drei deine Hand zu heben. Das ist ein Statement zu dir, zu Gott. Und ich glaube, es braucht Momente, wo man Gott ein Zeichen gibt. Und ich lade euch ein, alle eure Augen zu schließen. Ich möchte Momente haben, wo wir nicht schauen, wer hält die Hände hoch. Sie setzt es zwischen dir und Gott. Aber wenn du merkst, Gott ruft dich heute zum allerersten Mal und es ist wie ein Neuanfang in deinem Leben. Und ich werde auf drei zählen, dann gib Gott mit deiner Hand eine Antwort. Das braucht ein bisschen Mut, aber es ist ein Statement in die sichtbare, in die unsichtbare Welt. Ich will diesem Jesus nachfolgen. Und dann werde ich mit euch zusammen beten. Ich zähle auf 1, 2, 3. Einfach so hoch, wie es geht. Danke. Überall. Danke. Ist dein Statement. Ich weiß, es braucht ein bisschen Mut, aber es ist ein Statement. Niemand schaut drum. Wir haben Respekt vor diesen Händen. Du Du kannst deine Hand wieder runternehmen. Ich bete mit dir, ich bete einen Satz vor, du kannst den Satz mitbeten. Und sag, lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, weil ich Dinge falsch gemacht habe. Ich habe gesündigt vor dir, vor mir und vor den Mitmenschen. Bitte vergib mir. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Bitte leite und begleite mich. Schütze und segne mich. Und ich werde dir für immer gehören. Und wir sagen Amen. Und ich sage dir heute, deine Sünden sind dir vergeben. Gott hat deinen Namen eingeschrieben im Buch des ewigen Lebens. Du gehörst zur Familie Gottes. Und ich bin von tiefstem Herzen bewegt, dass du mit uns, Gott, Jesus, einen Bund gemacht hast. Dass du nie mehr diesen Bund lösen wirst. Und ich segne dich im Namen des Vaters, im Namen von dem Sohn von Jesus Christus. Und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt geben wir Gott den größten Applaus, den es überhaupt gibt. Dieser Gott, der treu ist.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.